Schon bei den ersten Berliner Jazztagen, wie das Festival damals noch hieß, 1964 stehen Legenden auf der Bühne der Berliner Philharmonie. Miles Davis hatte Wayne Shorter und Herbie Hancock im Schlepptau. Kein geringerer als Martin Luther King schrieb das Grußwort und nannte den Jazz eine Metapher für das Leben und seine Herausforderungen, gerade in der geteilten Stadt. Festivalgründer und Jazzexperte Joachim Ernst Behrendt hatte sich wirklich nicht lumpen lassen. Kurz vorher hatte er eine Kooperation mit den Berliner Festwochen, dem Bund, dem Land Berlin und ARD und ZDF geschmiedet und damit eines der wichtigsten Jazzfestivals der Welt aus dem Boden gestampft. Und doch wurde über den ersten Jahrgang auch die Nase gerümpft.
Davis, der Star, enttäuschte. Das gestopfte Quirlen und dann das allmähliche Hinüberziehen in lange Lyrismen. Wir haben es schon zu oft gehört.
Aber es ist wohl auch so. Als Festivalmacher kannst du nur verlieren. Der Jazzpurist an sich will ebenso wenig unterfordert wie überfordert werden. Ein Paul Gonsalves wird von der Bühne gebuht, weil er den Klassiker Take the A-Train spielt. 1970 bekommen Sun Ra und das Globe Unity Orchestra die Wut des Publikums zu spüren, weil ihr Free Jazz wohl doch ein bisschen zu free ist. Vielleicht ja doch nur ein Zeichen der Zeit.
Ja, das ist, glaube ich, unvermeidlich. Sonst können Sie das nachher nicht im Fernsehen sehen.
Ein Jahr später wird Behrendt vorgeworfen, sich als Plattenproduzent am Festival zu bereichern, und er muss gehen. Sein Nachfolger George Grunz prägt unglaubliche 23 Jahre das Festival. Ihm geht es weniger um Jazzdidaktik als um Neuentdeckungen. Und er beginnt die Tradition der Supergroups, die sich erst zum Festival selbst zusammenfinden. Die gibt's auch heute noch. Er wendet sich auch Jazz, Rock und Fusion zu. Schade, dass ich 1977 noch nicht geboren war, als der junge John Scofield und George Duke mit Stargast Herbie Hancock einen Abend in der Philharmonie bestreiten. Überhaupt ist die Geschichte des Jazzfest Berlin, wie es seit 1981 heißt, gespickt mit Stars. Dizzy Gillespie, Lionel Hampton oder auch Fela Kuti kommen, selbst Größen wie Ornette Coleman oder Charles Mingus kehren nochmal aus dem Ruhestand zurück. Und manch einer kommt einfach immer wieder. John Scofield war insgesamt 6-mal da, Miles Davis satte 7-mal. Wer in der Ära Grunz vollständig fehlt? Berliner Musikerinnen und Musiker. Man müsse die Szene der Stadt doch vor Vergleichen mit der internationalen Konkurrenz schützen, sagt Grunz. Da ist man heute deutlich weiter. Dafür tut Grunz schon früh etwas für die Gleichberechtigung. In den späten 70ern und frühen 80ern lädt er Carla Bley, Miriam Makeba, Aki Takase oder Joan Brakeen ein und lässt feministische Autorinnen das Programmheft gestalten. An der Spitze des Jazzfestes tut sich dafür lange nichts in Sachen Gleichberechtigung. Mit Albert Mangelsdorf und Nils Landgren nutzen immerhin zwei aktive Musiker ihre Kontakte für das Jazzfest. Neben den populären Jazzgrößen aus den Vereinigten Staaten treten immer mehr jüngere, unbekanntere Künstlerinnen und Künstler aus Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt auf. Mitte der 90er Jahre zieht man aus dem Klassiktempel Philharmonie aus und ins Haus der Kulturen der Welt ein. Anfang der Nullerjahre geht's dann endgültig ins Haus der Berliner Festspiele, wo heute bis zu 1000 Jazzfans einen wilden Mix aus Crossover, Fusion, Weltmusik und Avantgarde-Jazz hören können.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.